Viele von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Und ich begrüße meine Freundin, kann ich sagen.
Sicher kannst du sagen.
Kann ich sagen, Marina Lajkovic alias Malarina. Herzlich willkommen, Kakusi.
Dobro, Esa, danke für die Einladung. Es ist sehr schön, dich wiederzusehen. Freue mich, da zu sein.
Danke, danke. Ich bin auch urhappy. Ich habe so viel mit dir zu bequatschen. Aber zunächst einmal, hey, congratulations zum Salzburger Stier, Alter.
Dankeschön.
Das ist so arg. Das ist urcool.
Ja,
realisierst du das schon?
Ja, jetzt, nachdem die Preisverleihung war, schon langsam. Ja. Aber es ist halt so, dass die Medienpräsenz dann, wenn das verlautbart wird, ja, die größte ist eigentlich, dann die Verleihung selbst ist ja dann eine Sache, die mehr so die Radiostationen dann noch groß interessiert und halt natürlich den Gastgeber und alles das. Aber der offiziellste Part ist ja viel früher, bevor man den Preis bekommt, wenn alle Medien es announcen. Und dann ist es aber noch sehr abstrakt für einen selber.
Ja, das
weil
ich.
Die Verleihung ist ja erst in Monaten. Und dann ist man halt auf Tour und macht seine Sachen. Und dann ist die Verleihung. Und
wer war bei der Verleihung mit von deiner Familie?
Es sind tatsächlich erstmalig alle angereist. Es ist zum ersten Mal gegangen, dass alle kommen.
Woher?
Und aus Innsbruck.
Ach so.
Ja, also aus Tirol halt. Also meine serbisch sprechende Familie hätte halt auch wenig davon zu kommen, weil anders als beim Kabarettpreis ist es nicht so, dass man da nur ein paar Minuten performt und halt eine Dankesrede hält und eine Laudatorin aussuchen kann oder alles das, sondern es ist ja eine Live-Ausstrahlung und man spielt 40 Minuten.
Wow.
Ja, und das ist halt dann schon für die Familie, die kein Wort versteht von dem, was man macht. Und aber dann die Verleihung an sich, das dauert ja 3,5 Stunden, wenn ich mir vorstelle, ich verstehe das nicht.
Ja,
das hätte ich keinem angetan, jetzt aus Serbien anzureisen und nichts zu verstehen. Ja.
Ich dachte, deine Familie ist wieder zurück nach Serbien gezogen, deswegen.
Nein, ich bin nur alleine nach Wien gekommen.
Du bist nur alleine nach Wien gekommen.
Darum bin ich hier so alone standing, aber aufgewachsen bin ich ja in Tirol.
Da kommen wir noch dazu.
Ja.
Ich fange immer meinen Podcast an mit der Geschichte. Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte?
Zu meinem Vornamen?
Aha.
Tatsächlich gibt es gar nicht so eine große Geschichte. Ich bin nur unglaublich froh, kein Junge zu sein.
Warum?
Weil ich weiß, wie ich heißen würde, wäre ich ein Junge. Mein Name wäre Boban.
Nein! Geil. Aber dann hätten sie zu dir Bobby gesagt.
Ja, trotzdem. Boban, Alter. Ich bin sehr froh, dass ich Marina bin.
Aber gibt es gar keine Geschichte? Also wie kamen denn Eltern auf Marina?
Marina ist eigentlich ein relativ populärer slawischer Name.
Das stimmt.
Das ist so. Das in den 90s war das in Serbien, Kroatien, in Russland ist Marina überhaupt so wie Julia. In Österreich ein sehr, sehr gängiger Name.
Okay.
Und ich mag ihn aber sehr, weil ich finde, man kann ihn in jeder Sprache irgendwie aussprechen.
Ja.
Und ich bin eigentlich ganz glücklich über meinen Namen.
Ja, das stimmt. Gut, dann kannst du mir aber eine Geschichte zu Malarina erzählen.
Das ist auch ganz simpel. Ich wollte einfach nur, dass es ein Wort ist. Ich wollte nicht Vor- und Zunamen, sondern halt einen Künstlernamen. Malarina ist ein Künstlername und nicht die Kunstfigur, die ich spiele, die Brunnenmarktserbin aktuell.
Ja.
Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und da habe ich einfach den ersten, die erste Silbe meines Nachnamens in den Vornamen gegeben. Mhm. Und ich mochte den Wortklang dann sehr.
Ja, schön.
Und Marla ist auf Serbisch klein, auf Spanisch schlecht. Und es klingt ein bisschen wie Ballerina. Und ich fand es dann irgendwie cute. Ich habe es dann, ja, Ballerina.
Aber das bleibt auch im Gedächtnis,
Ballerina. Ich fand es irgendwie nett. Mhm. Und ich bin ganz traurig, dass irgendjemand meinen Wikipedia-Artikel geschrieben hat in der Zwischenzeit. Weil ganz am Anfang, es gibt irgendeine Spinne.
Stimmt.
Aus Australien.
Stimmt.
Und die heißt Ballerina.
Stimmt.
Und die wurde entdeckt im Jahr 2006 oder so. Und das war ganz lustig, weil es gab eben diesen Eintrag auf Wikipedia zu dieser australischen Spinne namens Ballerina, die giftig ist oder so. Und es stand einfach so im Internet herum. Und als dann Bilder zu meiner Person immer wieder ins Internet kamen, hat Wikipedia irgendwann das verknüpft. Und dann war ein Bild von mir bei diesem Spinnenartikel. Und ich fand das so super, dass da einfach mein Bild ist und da steht, Ballerina ist eine Spinne. Ich fand es fabelhaft, ich habe es geliebt. Aber jetzt inzwischen hat irgendjemand diesen Wikipedia-Artikel geschrieben.
Okay, interessant. Ja. Das weiß ich auch, das habe ich auch gegoogelt damals. Marina, du bist genau 1990 im ehemaligen Jugoslawien geboren. Mhm. Kannst du uns ein bisschen von deiner Kindheit erzählen, wie ihr dann nach Österreich gekommen seid, warum, Krieg und so weiter?
In unserem Fall Krieg nicht direkt, indirekt bestimmt bei ganz vielen ex-jugoslawischen Gastarbeitern, aber in erster Linie war es eine wirtschaftliche Entscheidung. Schon für meine Oma, die ist dann als Saisonier gegangen ins Zillertal. Und mein Gott, die hat mir erzählt, sie hat ein österreichisches Blödsinn, deutsches Wörterbuch gehabt. Total sinnlos im Zillertal. Absolut sinnlos. Sie hat kein einziges Wort wiedererkannt. Und dann irgendwann ist auch mein Vater so auf Saison gefahren und wir waren noch in Serbien und dann auch meine Mutter und wir sind bei der Oma geblieben. Mhm. Weil so wie alle oder die meisten Gastarbeiter wollte man halt irgendwie sich ein kleines Vermögen schaffen für ein Projekt oder einen Umbau oder so und dann halt wieder zurückkommen und zu Hause leben wieder. Und darum haben viele die Kinder nicht direkt mitgenommen. Und dann, als die Balkankriege ausgebrochen sind, man gesehen hat, es wird sich die wirtschaftliche Lage nicht bessern zu Hause, sondern eher verschlechtern und der Exodus auch noch mehr zugenommen hat, haben dann viele eben ihre Kinder nachgeholt. Okay. Und ich war noch, also das muss gewesen sein, so 95, ich war noch wenige Wochen im Kindergarten und dann war Volksschule.
Wie war's für dich? Wie war es überhaupt mit der deutschen Sprache? Erzähl mal.
Na, ich erinnere mich nur, das ist so, ich weiß nicht, ob es so selbstverständlich ist als Kind, dass man es dann nicht mehr weiß, wie das passiert ist, oder ob es so traumatisch ist, dass man es verdrängt.
Was
irgendwie,
genau?
Ja, dass man eben diesen Raum betritt mit Kindern und nichts versteht und dann sich nur erinnert, dann ist halt der letzte Schultag und man hat alles verstanden. Der Prozess dazwischen, das ist nichts, was ein Kind so genau behält. Das ist zu, ich weiß es nicht, was es ist. Entweder eben zu arg, sodass man es verdrängt, oder so leicht, dass man sich gar nicht erinnert, wie das gegangen ist.
Woran erinnerst du dich?
Ich erinnere mich noch, dass ich Zwielaute echt nicht verstanden habe. Umlaute, Katastrophe. Wirklich. Und Artikel, ich habe es nicht ganz verstanden. Also das
verstehen die meisten heute nicht.
Ja, ich erinnere mich schon, dass es nicht ganz selbstverständlich war.
Ja.
Und ich habe manche Buchstaben so verdreht gesehen, aber damals hat man sich mit Kindern generell ein bisschen weniger auseinandergesetzt, kommt mir vor, als heutzutage. Mhm. Und vielleicht war ich ein bisschen legasthenisch oder so. Weiß ich nicht. Und ich habe dann echt ganz viel im Deutschbuch auswendig gelernt, was so kommen könnte an Lestexten, mich nicht zu blamieren in der Klasse, weil es mir so schwer gefallen ist.
Oh Gott.
Und wenn aber dann ein Handout war oder so, dann konnte ich das auf einmal nicht. Aber keiner hat verstanden, warum. und okay. wie das ging. Und ich kann auch nicht genau sagen, wie man dann, ich glaube echt, dass der Fernseher, das sagen so viele Ausländerkinder, aber Fernsehen war bestimmt echt wichtig. Mhm. Also um ja, das damals zu erlernen. Auch, ja, sicher. Ich glaube schon.
Heutzutage gibt es die ganzen Apps und so weiter, da lernst du das viel leichter. Aber damals hatten wir nur Fernsehen.
Ja, und ich meine, man hat auch, ich merke auch immer mehr, ich bin echt Autodidakt. Die meisten Dinge, die ich gut kann, habe ich mir einfach selber angeeignet. Frontalunterricht ist so, ja, war immer etwas, muss man halt machen. Aber wirklich in die Tiefe gegangen bei einer Materie bin ich dann immer selbst, weil ich es toll gefunden habe oder so. Und ich habe halt im Fernsehen alles, was ich aufgeschnappt habe, so wie ein Schwamm aufgesogen. Oder egal, ob das jetzt eine Choreografie war, die ich gesehen habe bei der Mini-Playback-Show oder ein Lied, das ich gehört habe oder ein Gedicht oder was auch immer. Und man hatte aber nur diese eine Chance, das sich zu merken. Weil es war halt Fernsehen, es war lineare Ausstrahlung. Ja. Und ich glaube schon, dass ich profitiert hätte von Tutorials, wie man heute. Ja, heute kannst du ja alles lernen. Wirklich. Also es ist so, so viel man aufs Internet schimpfen mag, sicher kann man deppert werden durchs Internet. Aber das kannst du durchs Fernsehen ja auch. Du kannst dir auch beschließen, den ganzen Tag nur Trash-TV und Sozialporno zu schauen. Oder halt etwas, wo du Informationen erhältst. Und aber heutzutage mit dem Internet. Ist Wissen so demokratisiert, wenn man will. Sagen wir so. Natürlich gibt es immer wieder Regierungen, ein ganzes Regime, das Informationen dann aufhält. Alles das weiß man. Aber wenn eine Gesellschaft an sich frei ist und das Internet nicht durch ein Regime kontrolliert wird, kann man, wenn man möchte, schon an Informationen kommen, die man früher sich hätte mühseligst in vielen Bibliotheken aus Lexika zusammensuchen. Und das ist schon beeindruckend.
Marina, warst du eine gute Schülerin?
Nein.
Hast du dir...
Beziehungsweise... Nein, weil zuerst war das mit der Sprache schwierig und dann war es voll super auf einmal, war ich Klassenbeste ein Jahr lang und dann sind wir umgezogen aufs Land, nicht einmal aufs Land, ich hätte nach Innsbruck spucken können bitte vom Gartenzaun aus, aber es war halt genau an der Stadtgrenze und deswegen musste ich Hauptschule wechseln in so eine ländliche Schule und ich bin halt davor in Innsbruck aufgewachsen. Aber ich bin jetzt nicht sitzen geblieben oder so. Ich habe auch Matura gemacht und alles das, also ohne wiederholen. Aber ich habe halt immer das, also ich habe das Wirtschaftlichkeitsprinzip immer ganz, also recht früh verstanden. Ich wollte halt so viel leben, um durchzukommen, so und nicht jetzt die Beste sein und für was? Mich hat bis heute nie jemand gefragt nach meinem Zeugnis aus der dritten Klasse Hauptschule.
Ja, das stimmt.
Das ist jetzt echt nicht ein gutes Vorbild für Kinder, die zuhören.
Aber wir kommen noch zu deinem Vorbild, weil Marina, als ich dich kennengelernt habe, bitte korrigier mich, wenn ich mich irre, hast du ja noch irgendwie so Backstage beim ORF gearbeitet und du hast irgendwie erzählt, dass du nebenbei so Kabarett machst und so und jetzt hast du den Salzburger Stier gewonnen. Also wie kommt man eigentlich von Marina zu Malarina?
Also bei mir war das wirklich so, dass ich meine Stage-Mom, also meine Mentorin da treffen musste dafür, die gesagt hat, ja, mach das jetzt. Also
wer war das?
War Denise Bourbon vom Politically Correct Comedy Club von PCCC. Und da war ich fort bei einem Sisters Clubbing im Flug. Und ich habe immer kreativ schreiben wollen und wusste aber nicht jetzt wie und was macht man dann und es ist ja auch nicht so leicht rauszufinden, wie wird man Künstler? Keiner weiß das. Das ist auch nichts, was irgendwo, was man googeln kann. Obwohl jetzt man alles googeln kann und ein Tutorial für alles gibt. Es gibt kein Tutorial, wie werde ich Künstler? Das ist halt wirklich etwas.
Also du hast einen Familiennamen.
Da führen sehr viele Wege hin und irgendwie keiner. Also sehr, sehr, sehr undurchsichtig, finde ich, war das. Und ich habe halt mir immer gedacht, vielleicht schreibe ich was ganz Tragisches und so, slawische Melancholie halt. Ich habe gedacht, ich bin Dostojewski oder Kafka oder Franzi. Aber die Leute haben halt immer gesagt, schreib was Lustiges. Und ich weiß nicht, ich wusste schon immer, ich bin lustig, Aber mir wäre halt nicht auf die Idee, also mir wäre halt nie die Idee gekommen, dass eine penetrante, laute Persönlichkeit sich materialisieren lässt. Also so. Es war eher immer problematisch, sozusagen.
Sag niemals nie.
Ja, und dann haben Leute gemeint, schreib mal was Lustiges. Gut, da habe ich ein paar lustige Texte geschrieben und habe bei diesem Clubbing dann Denise Bourbon getroffen und sie wiedererkannt, weil BCCC bei der Rainbow Parade so ein Stand-Up-Special hatte. Und dann gehe ich hin und sage zu ihr, hey, ich bin lustig und brauche die Autoren. Sagt sie, ja, cool, nein. Und sagt sie, schick aber trotzdem Texte. Und dann habe ich ihr Texte geschickt und halt ganz viele Seiten. Und dann meint sie, ja, das ist toll, aber du musst es selber vortragen. Habe ich mir gedacht, gut, mache ich es halt. Und das war Dezember 2019, war ich dann bei PCCC Nummer 12 O Vienna im Wiener WUK. Mit WUK Performing Arts und habe dann einfach mal gelabert, so 20 Minuten. Hätten 10 sein sollen, da war ich noch nicht so gut mit Zeitstreuen, war halt mein erster Auftritt. Und dann habe ich sehr am Sterben langsam geschrieben und wusste nicht mal, was mache ich jetzt so? Was macht man, wenn man ein Kabarett geschrieben hat? Und habe dann Kabarettagenturen angerufen, weil ich glaube, du brauchst eine Agentur, um überhaupt auf eine Bühne zu kommen. Wie gesagt, alles sehr undurchsichtig und habe dann erfahren, eigentlich muss man einfach Spielanfragen stellen. Und ich habe dann alle Wiener Bühnen angeschrieben, wirklich so, mein Gott, wie ein Schuster, der sich bewirbt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit, ich möchte mich gerne bewerben für Ihre Bühne. Und habe halt wirklich ganz Wien angeschrieben, so, hallo, ich bin niemand, darf ich spielen? Und dann hat mich das Kabarett Niedermeyer wirklich erhört.
Unglaublich eigentlich. Also Glück. Also ich glaube jetzt...
Ja, ich hatte echt nicht viel Referenzen vorzuweisen. Nur ein Video halt. Dann hat sich Andreas Fuderer vom Kabarett Niedermeyer gemeldet und gemeint, ja, ich finde, das klingt interessant und ich soll doch in den Stadtsaal kommen und das mit ihm besprechen. Und ich komme dann dahin mit einer Mappe, mit meinem Text, den ich hatte. Ich habe noch nie von künstlerischer Freiheit gehört. Habe gesagt, ja, das wäre gerade total... Er wusste nicht, was er damit macht. Normalerweise kommt halt kein Künstler und bringt seinen Text mit, ja. Also, sondern halt so Dinge wie Programmbild, Pressetext. Ja. Das hatte ich natürlich nicht.
Natürlich
nicht. Ich kann nicht mit Bewerbung schreiben und Text. Ja, und es hat trotzdem irgendwie geklappt.
Das ist ja geil. Aber was war so der Übergang? Du hast jetzt einfach angefangen zu schreiben und hast gehofft, dass dich irgendjemand nimmt? Oder war da die Denise war ja da quasi so ein Katalysator. Oder wie bist du eigentlich jetzt dann darauf gekommen, dass du das alles schreibst? Wenn du jetzt dir denkst, uns hören auch junge Mädels und Jungs zu, die das vielleicht auch machen möchten. Also welchen Tipp würdest du denen geben?
Also, ich würde über das schreiben, was mich am meisten beschäftigt in dem Moment immer. Und mich hat ehrlich immer sehr beschäftigt, dass so viele Serben hatte Strache gewählt haben. Es hat mich ehrlich persönlich aufgebracht und beschäftigt und getroffen. Und echt, man kann schon sagen, aggressiv gemacht. Und ich habe dann aber erkannt, wie lächerlich das ist und wie erzählbar mit der ganzen Geschichte. Weil ich weiß noch, so eine große Inspirationsquelle war, als Strache einmal gesagt hat, öffentlich, und verbindet mit den Serben eine historisch gesehen lange Freundschaft. Und ich denke mir, Motherfucker, when, what, why? Und da hat sich das echt ein bisschen aufgedrängt, das Material. Und eigentlich schon komisch, dass bei so einer großen Diaspora, wie die serbische in Österreich, keiner gecheckt hat, wie lustig es eigentlich ist, dass wir als Verursacher des Ersten Weltkriegs jetzt halt am Brunnenmarkt sitzen und über die Tschuschen schimpfen. Das ist halt eigentlich schon zum Schießen, per se schon, der Gedanke. Habe ich mir gedacht, gut, wenn es keiner schreiben mag, schreibe ich es halt. Dann habe ich es halt geschrieben.
Wie waren die Reaktionen bitte von genau von diesen Austroserben, sage ich jetzt einmal, oder von den serbischstämmigen Menschen in Österreich
auf dich? Ja, das ist ja Gott sei Dank so wie alle Gesellschaften keine homogene Masse. Mhm. Es gibt Menschen aus Serbien, die mich mögen und scheiße finden. Es gibt Menschen aus Österreich, die mich mögen und scheiße finden und aus allen anderen Ländern auch.
Mhm. Aber gab es da irgendwie zum Beispiel, ich habe ein paar Plakate gesehen, eben Serben sterben langsam und Serbien muss sterben. Solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, schon ein bisschen provokant, oder nicht?
Ja schon, aber es ist so, dass das Serben sterben langsam hat zu tun mit eben diesem Serbien muss sterben. Und das habe ich ja nicht erfunden. Mhm. Und ich dachte mir aber, wenn Sie sich schon so sehr interessieren für das Sterben der Serben, dann erzähle ich halt auch eine Friedhofsszene und erkläre halt, wie wir Serben beerdigen. Weil es ist dramatisch, dramatisch, ganz dramatisch, da beerdigen wir, verglichen mit Österreichern halt. Also ich glaube, wir sind emotionaler, wenn unser Nachbar von 3 Kilometer entfernt stirbt, als die oft, wenn es so Verwandte sind. Mhm. Nicht jetzt in dem, was sie empfinden, dass man kann in keinen Menschen reinschauen, sondern in dem, was man nach außen trägt, wie man so eine Beerdigung begeht halt einfach.
Kannst du uns ein bisschen bildlich beschreiben, wie das vor sich geht? Ich war selber noch nie so auf einer serbischen Beerdigung.
Ja, österreichische Beerdigungen sind immer sehr verhalten, kurz gehalten. Und bei uns ist das halt ein Weinen und Jaulen und Keuchen. Und wir bleiben bei jeder Kreuzung stehen und bekreuzigen uns, dass sie den richtigen Weg mitgehen. Und das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich.
Aber es ist ja auch ein bisschen gefühlsvoll, die Emotionen, also voll emotional.
Also wir legen es darauf an, dass du traumatisiert bist, selbst wenn du die Person nicht kanntest. So beerdigen wir. Während Österreicher halt so wirklich. Ich muss aber, was mir aufgefallen ist, Österreicher sind bei Beerdigungen besser gekleidet als bei Hochzeiten, Alter. Das most fashionable thing they do. Beerdigungen, wirklich.
Aber ich habe ja selber eine Freundin, die ist ja Vlachin und ich weiß ja, dass du auch Vlachin bist. Ja. Jetzt habt ihr, also die vlachische Community in Serbien ist ja auch so unterdrückt. Jetzt bist du hier quasi in Österreich die Minderheit in einer Minderheit.
Ja.
Wie bist du eigentlich damit aufgewachsen? Also war das für dich klar, dass du sagst, ich bin Serbin oder ich bin Vlachin, oder man hat damit wahrscheinlich nichts anfangen können? Also
na, du kannst schon sagen, du bist Vlachin, jetzt weiß keiner, was das ist.
Eben.
Aber in Serbien schon. Ja, ja, und das ist halt schon, die Leute glauben oft, das ist ein Dialekt einfach. Also ein serbischer Dialekt, so wie sich jetzt Bosnisch von Serbisch unterscheidet. Oder Kroatisch von Bosnisch wiederum. Aber das ist eine lateinische Sprache und Serbisch ist eine slawische Sprache. Die sind gar nicht verwandt, die Sprachen. Also nicht wirklich.
Sprichst du es?
Ja, sicher.
Perfekt. Ja. Also es ist ja deine Muttersprache. Aber
ja. Also, ja, klar. Und ich spreche mit meiner Familie auch bis heute in dieser Sprache.
Ah, aber du sprichst eben Vlachisch? Das ist ja auch so ein Mix mit Rumänisch, gell?
Es ist in Wahrheit ein rumänischer Dialekt.
Ah, okay.
Und die Menschen aus Rumänien verstehen uns und wir sie, jetzt zum größten Teil, aber die finden, we sound funny.
Ah.
Die sagen immer, wir klingen ein bisschen, als wären wir aus der Region Moldova. I wouldn't know, ich war nie da. Aber es ist so, dass es auch... Ich merke es, wenn ich mir rumänischen Film anschaue oder ich versuche in allen Sprachen, die ich ein bisschen beherrsche, immer wieder Nachrichtensendungen zu schauen.
Wirklich?
Weil das echt ein gutes Abfragen ist. Wie gut kannst du eine Sprache, finde ich.
Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Oder beherrschst du?
5.
One.
Also Deutsch, Rumänisch, Vlachisch und Serbisch. Und dann Italienisch und Englisch. Und ich verstehe Russisch recht gut, aber ich spreche es nicht gut. Ich verstehe auch Spanisch recht gut, aber ich spreche es nicht gut. Und das Problem, wenn man ein bisschen größer schon ist oder älter halt schon ist, und dann lernt man eine Sprache, die eng verwandt ist mit einer Sprache, die man sehr gut kann, dann schafft man es sehr bald, ein Vokabular zu erlangen, wo man recht gut versteht, was die Menschen zu einem sagen. Aber wenn man antwortet, dann fällt man oft in seine Hauptsprache oder in seine ersterlernte Sprache zurück. Das habe ich eben bei Russisch und Serbisch und das habe ich bei Italienisch und Spanisch.
Interessant.
Weil mein Italienisch einfach gut ist und mein Spanisch nicht. Und wenn ich dann antworte, dann ist es immer so, dass es eher, dass ich ständig dann anfange, Italienisch zu reden. Aber
das stimmt,
man verständigt sich irgendwie. Also die Sprachen sind so nah, dass es noch geht.
Ja, ja.
Aber man kann, also es reicht, um nach dem Weg zu fragen und sich zu prügeln in der Bar.
Sprichst du aus Erfahrung?
Nein, aber das ist ja das, was man echt beobachtet, oder? Die können sich immer, man fragt immer, wie können die sich prügeln? Alter, die verstehen sich ja nicht einmal, aber sie schaffen es.
Aber sie schaffen es.
Sie schaffen es, sie schaffen es tatsächlich, wie du auch weißt, ja. Also das ist ja auch in den arabischen Ländern ähnlich. Also so, man glaubt immer so unglaublich, die verstehen 5 Wörter voneinander und sie schaffen es. Sie schaffen es irgendwie echt zu kommunizieren, so viel, dass es emotional werden kann sogar.
Das stimmt, wir können sehr emotional werden.
Ja.
Marina, kommen wir zurück nochmal auf die Geschichte mit Strache und warum du eigentlich dein Kabarett geschrieben hast. Bist du auf eine Erkenntnis gekommen, warum Serben in Österreich Hanzi Strache gewählt haben?
Ja. Weil sie Nazis sind.
Ui.
Ich meine, Nazis im Sinne von, so wie alle Nationalisten sind. Und ich weiß echt nicht, warum man das Wort Nazis für immer mit Hitler verbinden muss. Er ist ja nicht der erste und letzte Nazi aller Zeiten. Leider.
Ja.
Leider. Wäre ja geil, wäre es so. Aber Neonazi kannst du halt auch nicht sagen, denn nicht jeder rasiert sich den Kopf und trägt dann Springerstiefel. Es ist halt Nationalismus. Und gut, dann waren halt das die Nazis. Sagen wir Nationalisten. Sagen wir falsch verstandene christliche Brüderlichkeit, zu wenig Geschichtswissen, zu wenig Politverständnis und einfach einen starken Mann wählen wollen. Ist ja nicht so, als hätten die Serben zu jener Zeit in Serbien einen Menschen gewählt, der Strache moralisch überlegen war. Ich meine, Slobodan Milošević war ja auch ein problematischer Charakter, der eben mit so argen Methoden und mit so einer Rhetorik den Wahlkampf bestritten hat.
Ja, ja.
Und nach dem Zerfall Jugoslawiens haben die meisten ex-jugoslawischen Länder ihre Faschisten selber gewählt, kann man sagen. Und darum, je älter ich werde, umso mehr merke ich, die politische Mitte ist wahnsinnig unbefriedigend für alle Beteiligten. Aber immer noch die einzige Option, die du hast, weil egal, wohin du wanderst, das Pendel kommt dann immer so extrem zurück. Das sieht man in allen Ländern, die mal kommunistisch waren, die bis jetzt, jetzt halt Autokraten dann haben, weil das umschlägt. Im Kommunismus war Religion nicht erwünscht, Nationalismus nicht erwünscht. All diese Dinge nicht erwünscht. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo die Orthodoxie am Balkan ist.
Wo ist sie?
Ja, dabei Tankstellen zu segnen und Panzer. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt.
Ja, um zurückzukommen auf die Serben und die österreichischen Wahlen beziehungsweise Hanzi Strache.
Na eben, das ist das, weil ich sage, weil es die Nazis waren, eben nicht, das ist ja das Arge. Wenn man sich anschaut, Serben waren wirklich historisch damals die ersten Antifaschisten, die Hitler nicht wollten. Und dann jemandem auf den Leim zu gehen, der eben solche Scheiße im Keller hat, und sagt, wir waren historisch Freunde. Das ist so paradox, das ist so verrückt, das ist auf so vielen Ebenen falsch und grausig, dass man nicht weiß. Und gerade Kabarett ist aber so eine Kunstform, die, wenn man es so anlegen möchte, eine wirkliche Ratlosigkeit vermittelt, eben. Weil Kabarett ist nicht dazu da, jetzt sich Gesinnungsapplaus abzuholen oder eine Moral vorzutragen, finde ich jetzt zumindest, dass man eher Fragen stellt. Es ist eher ein Fragezeichen, die Kunstform per se, als ein Rufezeichen. Und eben in dieser Figur, in der ich mich selber karikiere und einfach kommentiere, warum ich die Dinge so sehe, kann man über Themen sprechen, wo Menschen eigentlich Ansichten haben, die schon ganz verhärtet sind, weil Humor einfach die Herzen der Menschen ein bisschen öffnet immer. Und ein bisschen Anspannung rausnimmt. Und wenn man sehr fair recherchiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man versucht, die Wahrheit zu sprechen über das eigene, man dann erst auch über das Fremde sprechen darf. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig.
Was darf dann Kunst?
Ich finde, Kunst sollte die Mehrheitsgesellschaft in Frage stellen. Und nicht bedienen, weil das macht Politik schon.
Malarina, du hast gesagt, du warst nicht so wirklich gut in der Schule. Wie war eigentlich dein Deutsch?
Meine Deutsch war mittel. Meine Schularbeit war immer Inhalt gut, aber Rechtschreibungsproblem. Ich weiß echt nicht, ich schwör's dir, nach jeder verdammten Deutschschularbeit habe ich nochmal durchgelesen, das Ding, und habe 10 Beistriche mehr gesetzt, als mein Bauchgefühl gesagt hat. Und immer noch waren es zu wenig. Babitschka im Materina. Wie viele Beistriche braucht eine Sprache? Es ist so überflüssig. Aber.
Warum schimpfst du bitte?
Achso, weil ich glaube echt, weil ich eine Deutschlehrerin hatte, die einfach nur ein Pain in the ass war. Und einfach 4 Jahre lang die Klasse betreten hat mit Lippenstift auf den Zähnen und gesagt hat, heute macht man Beistrichsetzung. Und entweder wir haben den Scheiß gemacht oder Goethe gelesen.
Oh wow. Oh Mann. Ich kann das sehr gut verstehen. Also wenn deine Lehrerin nicht gut ist, das prägt dich wirklich dein ganzes Leben.
Aber tatsächlich war es so, dass wir ein Jahr lang dann einen hatten, also ich glaube, der war Student und wir hatten den nur ein Jahr in Deutsch. Und mit dem haben wir interessantere Literatur gelesen und der hat eben zu mir gesagt, ich hätte ein Talent zu schreiben. Das war so der erste Mensch, der das zu mir gesagt hat. Ich habe ihm sogar auf Facebook geschrieben letztes Jahr.
Wirklich?
Ja.
Das hat sie befreundet?
Cool. Ich habe ihn das Ding ist, ich weiß gar nicht, darf ich seinen Namen sagen? Ja schon, ich sage nichts Schlimmes über ihn. Sein Name war halt sehr einprägsam. Ich habe ihn nicht vergessen, weil er hieß halt Beinhard Stefan Raab.
Nein!
Genauso geschrieben wie der Stefan Raab, aber es war nicht Stefan Raab. Also nicht der Stefan Raab von TV Total. Der hat mich nicht in Deutsch unterrichtet. Das glaube ich, hätte ich schon in mehr Interviews erwähnt. Aber der hieß genauso. Und man schrieb es sogar gleich.
Okay.
Und darum war es leicht, an ihn heranzutreten und zu sagen, du, damals, danke nochmal.
Hat er dir geantwortet?
Ja.
Was hat er gesagt?
Ja, dass er sich sehr freut über cool. die Nachricht und dass er mich drauf gebracht hat oder mit oder zum Teil auch drauf gebracht hat. Cool. Weil außer ihm gab es halt nur Beistrichsetzung. Darum nochmal danke, Stefan Raab.
Wir kommen jetzt nämlich zu einem Quiz.
Oh, na immer her damit, ich bin urscheiße in Quiz.
Aber
ich spiele immer.
Da kannst du nur brillieren.
Ich spiele mit 2, 3 Freunden dieses Quiz-Dingsen. Wie heißt diese App?
Keine Ahnung, ich verwende keine App.
Quiz-Time, boah, es ist eine einzige Blamage, echt.
Aber bei diesem Quiz kannst du nur brillieren, weil es geht um Innsbruck.
Innsbruck!
Also um diesen Dialekt.
Aber ich kann Innsbruck.
Kannst du das?
Innsbruckerisch.
Was noch bedeutet dann Umi?
Rüber.
Ochi.
Runter.
Arschlinks.
Nochmal?
Arschlinks.
Arsch? So wie Arsch.
Da steht jedenfalls so da. Arschlinks.
Vielleicht ist das irgendwas aus dem Unterland.
Nein, du kannst kein Innsbruckerisch, weil die anderen Wörter
Arsch
waren
links.
Jetzt... Warte. Ja, das war jetzt zu einfach.
Warte kurz. Ja, aber Arschlinks, Entschuldigung.
Okay, ich gehe weiter. Du überleg. Enten.
Drüben.
Olm.
Immer.
Lei.
Nur.
Bichel.
Ein wenig.
Nein.
Bichel.
Bichel. Nicht Bichel. Bichel.
Ah, Bichel. Also ich habe es ständig gehört in Innsbruck, jetzt was sagst du so. Und auch urviele so Orte heißen Vögele Bichel. Aber ich weiß nicht, es gibt eine Busstation Vögele Bichel, aber ich weiß nicht, was ein Bichel ist. Was ist ein Bichel?
Ein kleiner Berg. Also kleiner als ein Berg. Ein Hügel.
Ja, ja, man kann nicht genug Worte für Berg haben in Tirol. Immer her damit. Bring it on.
Okay, aber was heißt Arsch links?
Wahrscheinlich ist das beim Berg links am Anus gelegen. Ich weiß es nicht.
Das heißt rückwärts.
Ah!
Wie heißt das? Wie okay. sprichst du das aus? Oder Arsch
links? Rückwärts.
Rückwärts. Das ist nicht innsbruckerisch.
So spricht meine Mutter aus, rückwärts. Meine Mutter hat überhaupt die beste Aussprache. Meine Mutter sagt Sachen. Du. Es ist immer ein Quiz, wenn dich deine Mutter anruft. Immer.
Was bedeutet, ist das bärig?
Das ist toll. Ist das toll, besser gesagt.
Das andere Wort verwende ich jetzt nicht. Ja. Ischleuans.
Ist nur eines.
Nein.
Ischleuans.
Nein.
Aber sind das drei Worte?
Ja.
Ischleuans.
Ja.
Aber das ist ja aus diesem Schasslied. Tirol Ischleuans ist der Landlerklanz.
Hier steht, ist besonders großartig. Du hast nicht bestanden. Ja, liebe Marina,
alias Malaria. Warum hast du mich auch abgeschoben aus Tirol? Weil ich konnte nicht so gut schunkeln.
Was heißt schunkeln?
Boah, das ist, wenn sie sich... Schunkeln ist ein Wort, das eigentlich, glaube ich, die erfunden haben für eine Nation, die sehr besoffen und unmusikalisch ist. Und es soll quasi verstanden werden als Dance-Move, aber ich schwöre, das sind einfach Schwabos, die zu besoffen sind und aufzustehen. Und dann halt an der Bierbank, weißt du, von links nach rechts, das nennen die Schunkeln. Und ich glaube einfach, die können nicht aufstehen, Esa, ich schwöre dir das. Ich schwöre dir, die haben das erfunden, um das zu kaschieren.
Aha, interessant. Wieder was dazugelernt. Was ist denn eigentlich so deine nächste große, also was ist eigentlich denn so eine große Vision von dir? Was möchtest du mal erreichen? Ich schaffe es, dass du nichts sagst. Wahnsinn.
Nun, dadurch, dass ich mit diesem Stück viel mehr erreicht habe, als ich mir vorgenommen hätte mit dem Stück, weil das plant man ja nicht so, bin ich einfach nur demütig und dankbar, dass es bis jetzt so ist. Und ich fände es jetzt ein bisschen gierig, gleich zu sagen, das und das will ich als nächstes, sondern ich will an dieser Stelle stattdessen eher sagen, danke, danke, danke für alles bis jetzt. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Ich lasse es derzeit echt ein bisschen auf mich zukommen. Und es sind sehr viele Projekte, die ich momentan mache. Und ich durfte so viel lernen die letzten 2 Jahre. Ich habe zwar auch sehr, sehr viel gearbeitet.
Von nichts kommt nichts.
Ja, ich glaube, mein Aktivspielalter ist jetzt so 45 bis 60. Ich bin fertig. Aber ich bin einfach extrem dankbar, dass ich kreativ arbeiten darf und liebe das Genre Kabarett und die Bühne schon am meisten. Alles andere ist mehr so das Bewerben und das am Laufen halten dieser Bühnenkarriere, sagen wir so. Ich versuche jetzt nicht über die Bühne woanders hinzusteigen. Ich bin da wirklich sehr gern und dankbar und mag da auch jetzt noch ein paar Jahre bleiben.
Was würdest du eigentlich deiner Nachgeneration oder das, angenommen, hier sitzt die 15- oder 16-jährige Marina, was würdest du ihr gerne mitgeben?
Ah, hör auf, diese Hüfthosen anzuziehen, Alter. Ich kann es nicht oft genug sagen. was würde ich ihr noch mitgeben?
Es ist so schlimm. Nach.
Ja, ich bin Philosophin, weißt du? Ich sage, ich bin Kafka, keiner glaubt mir. Ich denke viel nach, weil das so Dinge sind. Was würde ich mir sagen mit 15? Es ist so schlimm, wie du denkst, und es wird trotzdem gut am Ende.
Cool. Mich hat nämlich letztens eine sehr junge, hübsche, erfolgreiche Dame gefragt, ob ich schon immer so selbstbewusst war. Und ich war echt schockiert, weil mich das noch nie jemand so richtig gefragt hat. Warst du schon immer so selbstbewusst?
Naja, das kommt echt auch darauf an, wie man Selbstbewusstsein definiert. Ob man tough auftreten kann oder ob man dann auch im Inneren sich so fühlt. Welches selbstbewusst? Mhm. Faken konnte ich schon immer.
So ehrlich.
Aber so innerlich auch wirklich stark gefühlt, habe ich mich sicher nicht schon immer. Mhm. Aber fake it until you make it ist wirklich kein so schlechter Ratgeber.
Cool.
Man darf sich unsicher fühlen. Man muss nur die Menschenkenntnis entwickeln, zu wissen, wem man Unsicherheit zeigen darf und wem nicht. Mhm. Was sagst du?
Also bei mir war es wirklich, ich habe lange gebraucht, um dieses Selbstbewusstsein innerlich und äußerlich zu entwickeln. Ich war in der Schule eher so eine Goscherte, ja, und eher so mehr auf irgendwie laut sein und auch der Spaßvogel und so, ein bisschen so Kasperl. Mhm. Aber es hat wirklich lange gebraucht, bis ich das auch wirklich dann ausleben konnte. Also es ist nicht von heute auf morgen gekommen, das habe ich ihr dann auch gesagt. Wir sind schon auch am Ende. Ich sage Hvala puno, liebe Marina.
Hvala tebi, es ist immer sehr schön, dich zu sehen. Freue mich aufs nächste Mal. Und geiles Büro hast du. Wollte ich nochmal gesagt haben. Very impressive building.
Schatzeland.
Es ist ein schönes Gebäude. Ja. Schöne Gebäude, so viele Marmor, muss er putzen, bist du deppert. Ganz schlimm.
Aber nichts meine.
Ja, nichts deine, aber wisst ihr, wie viel Glasflächen, Kinder, ich weiß nicht, wer soll das putzen? Ganz schlimm.
Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt ihr das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.